Mutig losgehen und Frieden finden. Heil werden in der Begegnung mit Jesus. Darüber möchte ich mit uns heute Morgen nachdenken. Der Evangelist Markus, das ist das älteste Evangelium, was wir haben, der hat eine ganz tolle Gabe gehabt, nämlich dass er verschiedene Geschichten, die passiert sind in und um Jesus herum, dass er sie wie in einer guten Suppe mit als Zutaten zusammengekocht hat und auch Geschichten zusammengestellt hat. Ich kann euch heute nicht die Genialität seiner Rezepte darlegen, wie sich gegenseitig etwas durchdringt. Aber die Geschichte, die wir gleich anschauen von einer Frau, ist in Markus 5 und sie handelt von drei Menschen, einem Mann, der schon auf dem Friedhof lebt, in Höhlen, der nicht mehr im Leben steht, der lebendig tot ist und der auch isoliert ist von der Gesellschaft und von Gott. Dann kommt ein Vater, der völlig fertig ist, weil seine Tochter gerade mal 12 Jahre alt, die eigentlich ihr Leben noch vor sich hat, im Sterben liegt. Und mitten in diese Geschichte hinein platzt gleich eine Frau, die wir uns anschauen werden, die schon alt ist, aber die auch lebendig tot ist. Und der Kernpunkt von dem, was Markus uns mitgeben möchte, was er uns über Jesus erzählt, ist, dass dort, wo Menschen isoliert sind, keine Hoffnung mehr haben, auch mit Gott nicht mehr verbunden sind und auch wo sie nicht mehr Teil einer Gemeinschaft sind, dass dort, wo Jesus, der Heilige Gottes, der, der ganz heil ist und der uns die Schönheit und die Liebe von Gott ausschüttet, der wieder heil macht, auch was in uns zerbrochen ist, wo er auf den Plan tritt, was immer in Berührung mit diesem Jesus kommt. Dort werden Menschen heil, innerlich und äußerlich. Dort schwinden auch die Grenzen, die wir Menschen zwischen, oder die Mauern, die wir zwischen uns gebaut haben. Dort werden Menschen ganzheitlich heil. Und die Geschichte, in die wir jetzt einsteigen, Jesus ist gerade wirklich SOS, Notrufeinsatz, gerufen worden. Er ist in Kapernaum, seiner Heimatstadt. Ein Synagogenvorsteher sagt Jesus, du musst unbedingt zu meiner Tochter kommen, die liegt wirklich im Sterben. Und alle sind nun gespannt, wie das ausgehen wird. Und er geht mit einer riesen Menschentrauben, es werden sicherlich mehrere hundert Leute gewesen sein, ein richtiges Gedrängel. Und mittendrin auf dem Weg zu dieser Tochter lesen wir Folgendes. Unter diesen Leuten in der Traube da war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Ganz im Gegenteil. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Und diese Frau hatte von Jesus gehört. Und nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, ey, du siehst doch, wie sich die Menschen hier um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Ein erster Gedanke, mutig losgehen. Letzte Hoffnung, Jesus. Markus schildert uns hier in 2 ganz knappen Sätzen, wirklich spiegelstrichmäßig, eine ganz tiefe Geschichte des Leidens einer Frau. Und wir probieren einfach mal auch mit den Augen der damaligen Menschen, auch der jüdischen Gesellschaft, dieses Leiden probieren mal nachzuvollziehen, auch wenn man das gar nicht in der Tiefe wahrscheinlich kann. Markus sagt uns, sie war seit 12 Jahren litt sie an schwersten Blutungen, mehr als eine Monatsblutung. Man weiß nicht genau, wie es genau detailliert ist, aber auf jeden Fall permanent floss das Blut, was im Judentum auch der Sitz des Lebens ist, aus ihr heraus. Und das heißt, sie war bei vielen Ärzten in Behandlung, viel gelitten, keine schönen Behandlungen. Sie hat ihr gesamtes Vermögen auf den Tisch geknallt, um das abzustellen oder Heilung zu bekommen. Es hatte nichts genützt, ganz im Gegenteil, es war wie ein Sog. Ihr ging es immer schlimmer. Damals haben die Ärzte auch, die es gab, ihre beste Heilkunst gegeben. Man weiß heute aus den jüdisch-antiken Texten, man hat den Menschen Mischungen gegeben zu trinken aus Gummi, Alaun, Kräutertees und auch persische Zwiebeln sollten helfen. Das waren so damals Trick. Hat aber nichts geholfen. Dann gab es zum Teil entwürdigende magische Rituale. Man wusste auch schon damals, dass es Zusammenhänge gibt zwischen psychischen Erkrankungen und körperlichen Leiden. Frauen, die an solchen Blutungen litten, die stellte man mit einem Weinbecher irgendwo an eine Kreuzung, wo Menschen waren. Und dann hat man Leute bestellt, die erschrecken sollten. Ne? Deine Blutung soll aufhören. Dann sollten sie sich erschrecken, sollten den Becher auskippen und damit sollte das dann geheilt sein. Eine absolut entwürdigende auch Behandlung. Die Ärzte gaben ihr Bestes. Es gab Therapien, Salben, Diäten. Und am Ende aber ist es das Schlimmste, das, was Menschen ja teilweise heute auch noch hören, wenn Ärzte zu Menschen sagen, es tut uns leid, wir haben alles gegeben, aber wir können nichts mehr für sie tun. Und das ist jetzt nur die medizinische Seite. Diese Geschichte spielt im Judentum. Und was aber noch viel tragischer war, dass vom Judentum her, wenn eine Frau an Blutungen litt, galt sie als unrein, sie durfte nicht am Gottesdienst teilnehmen, nicht am gemeindlichen Leben und auch nicht mehr am gesellschaftlichen Leben. Frauen, die eine Monatsblutung hatten, waren 7 Tage draußen und auch alles, was sie berührten, ob ein Stuhl oder ein Bett oder einen Menschen, wurde damit auch unrein. Das heißt sowieso 7 Tage Quarantäne und jetzt hier 12 Jahre absolute Quarantäne. 12 Jahre keine Gottesdienste, keine hoffnungsvollen Pforte aus der Heiligen Schrift. 12 Jahre keine Hochzeit, an der du teilnimmst. 12 Jahre keine Beisetzung, an der du um Menschen trauern darfst. 12 Jahre kein Spiel beim VfL Bochum, wo du mal mit anderen Party machen kannst. 12 Jahre keine Berührung. Wenn die Frau verheiratet war, will ich nicht wissen, was das mit ihrer Ehe und mit ihren Kindern gemacht hat. Die Frau war fertig. Und ständig dieses Gefühl, ich bin ein dreckiger Schmutzfink, alles, was ich berühre, macht die anderen kaputt. Und wir spüren, wenn es hier heißt, dass Blutung floss aus ihr heraus, es steht noch viel mehr als für einen körperlichen Aspekt. Das ganze Leben ist aus ihr Stück für Stück herausgeflossen. Obwohl man noch das Herz noch schlägt, aber Leben kann man das nicht mehr nennen. Lass uns an dieser Stelle einmal einen kurzen Moment innehalten, um uns auch nochmal von dieser Geschichte die Augen öffnen zu lassen. Wo sind denn heute vielleicht in unserer Gesellschaft, vielleicht mitten unter uns, auch heute hier in diesem Gottesdienst Menschen, die an einer Krankheit leiden, die nicht sichtbar ist nach außen, die aber Menschen zutiefst isoliert? Ich habe viele Gespräche geführt in vielen Jahren, wo Menschen Leiden haben, auch körperliche Leiden, dass sie von Ärzten krankgeschrieben werden, nicht mehr ihren Beruf ausüben können. Das macht was mit der Psyche. Du fühlst dich klein, minderwertig, du bist nicht mehr Teil der Gesellschaft. Wie viele Menschen leben auch heute in Psychiatrien oder auch in Altenheimen, weil sie zu alt sind oder weil sie irgendwelche körperlichen Leiden haben und sie sind damit wirklich isoliert. Sie haben ganz wenig Berührung mit der Gesellschaft. Viele Menschen können auch nicht in einen Gottesdienst mehr kommen. Und deswegen einfach eine kleine Achtsamkeitsübung, wenn wir in diese neue Woche gehen, achtet mal darum und bittet auch Gott darum, dass er euch vielleicht eine Sensibilität zeigt für Menschen, die wirklich innerlich leiden und die auch isoliert sind und dass Gott uns zu ihnen schicken darf. Die Ärzte hatten ihr gesagt, für dich gibt es keine Hoffnung mehr, wir können nichts mehr für sie tun. Aber eine Hoffnung hat sie noch. Sie hörte von diesem Jesus. Sie hörte die Geschichten, dass der zu diesem Typen ging, womit unser Dorf nicht mehr fertig wurde, der auf dem Friedhof lebt, wo sich keiner mehr hintraute. Zu dem ist Jesus hingegangen. Sie hörte von dem Levi, von dem Zöllner, zu dem alle sagten, nein, mit dir haben wir nichts zu tun. Jesus hatte den in seine Truppe gerufen, ihm nachzufolgen. Wahnsinn. Sie hörte davon, dass Jesus einen Sturm stillte auf dem Meer in Galiläa. Und so sagt sie sich, boah, das hat ihr Mut geschenkt. Wenn ich noch eine Hoffnung habe, dann dieser Jesus. Und das hat sie so fasziniert, dass sie das gehört hat von Jesus, dass sie mutig wird und alle Grenzen, die es damals gibt, übertritt. Die dürfte gar nicht in der Traube da sein. Ihr erster Schritt war, sie hatte von ihren Eltern immer gelernt, halte das Wort Gottes, die Tora, die gute Weisung zum Leben. Und sie wusste aber, in der Tora steht, du bist unrein. Und sie sagt, egal, ich probiere es trotzdem. Sie sagt, du sollst dich fernhalten von Menschen, damit du nicht mit deinem Dreck andere Menschen ansteckst. Sie sagt, hurra, sie ist schon in der Traube und nach ihrem Verständnis hätte sie schon 20, 30, 40 Menschen angesteckt. Sie geht sogar aufs Höchste und wagt sich sogar, der Heilige Gottes genannt wird, diesen anzurühren. Auch ein Wagnis, ne? Wird meine Krankheit den Jesus anstecken oder wird es umgekehrt sein? Sie ist durch alle Grenzen gegangen, aufgrund ihrer Hoffnungslosigkeit. Und sie sagte sich, ey, wenn ich nur auch das Gewand von Jesus berühre, ich werde gesund, ich vertraue ihm, ich glaube, dass er etwas hat, was die anderen mir nicht geben können. Man mag das eine magische Vorstellung finden, auch der Frau wird klar gewesen sein, dass nicht irgendwelche Stoffe heilen, sondern es ging ihm, dass sie in Berührung kommt mit diesem Jesus, mit der Person. Und das Schöne ist, worin ist uns diese Frau ein Vorbild? Egal, wo wir vielleicht stehen im Glauben, dass sie unheimlich mutig ist. Dass sie nämlich ihre eigene Hoffnungslosigkeit in Berührung bringt mit diesem Jesus. Und Jesus bestätigt die auch am Ende. Die hatte vielleicht noch nicht viel von Jesus verstanden, wer der wirklich ist. Aber das ganze göttliche Leben ist dadurch schon zu ihr geflossen. Was die Frau tut, dieses Vertrauen, ich benenne das mal hier wie mit einem, wenn Gott der Strom ist, die Kraft, in dem alles ist. Ihr Vertrauen, unser Vertrauen, das, was wir Glauben nennen, ist, dass sie einfach sich mit diesem Jesus verbunden hat und dann seine göttliche Kraft durch unser Vertrauen auf ihn zu uns fließen kann. In uns ist kein Licht, aber in ihm ist das Licht. Und so kann Gottes Licht zu uns kommen. Seine heilende Kraft kommt durch das Vertrauen zu uns. Das, was Jesus Christus für uns getan hat, dass er sagt, ich rechne dir deine Schuld nicht an. Dass der Glaube ist, Herr, ich nehme das einfach dankbar an. Das ist das Vertrauen, worauf die Bibel immer wieder auch sagt, komm, vertraut mir, fürchtet euch nicht. Alles ist in mir, verbindet euch mit mir, damit meine Kraft zu euch fließen kann. Und da ist es wurscht, ob dieses Vertrauen, mein Stecker, klein ist oder groß. Ob ich schon viel über Gott weiß oder nicht, das ist ihm egal. Wo immer Menschen sich ausstrecken, nach dieser heilenden Kraft sich ihm hinhalten, da verspricht die Bibel, da wird Gottes Kraft zu dir fließen. Deswegen öffne dich ihr. Stecke deinen Stecker in Jesus, damit sein Lebensstrom zu dir fließen kann. Und wenn diese Frau so mutig ist, dann möchte ich dich einfach fragen und mich auch, wo möchtest du etwas, was hoffnungslos in dir ist, wo du gerade nicht weiterkommst, wo möchtest du es neu in Berührung mit Jesus bringen? Und das ist nicht nur eine Frage für Menschen, ob die noch nicht glauben oder sonst was, sondern es ist auch eine Frage für die, die wir schon im Vertrauen auf diesen Jesus leben. Denn ich bin mir sicher, dass jeder von uns, der hier lebt und der hier ist, egal wie studiert er ist, wie lange du schon mit Jesus lebst, wir alle kommen immer wieder an Situationen im Leben, wo wir sagen, boah, ich komme hier nicht mehr weiter. Mit meiner Trauer über etwas, was verloren gegangen ist, ein Objekt, ein Weg, den ich im Leben hatte, wo ich merke, ich komme da nicht weiter, Jesus. Dann streck dich wieder neu aus und halt dich ihm einfach hin mit deiner Hoffnungslosigkeit. Oder wie Dirk es vielleicht vorhin sagte, irgendwann habe ich mich einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, ich habe einfach nicht mehr geglaubt und habe auch Gott damit keinen Einflussbereich mehr gegeben. Und wir merken auch, das hat vielleicht auch manchmal was mit unserem Stolz zu tun. Dann sagt Jesus, Herr, ich bin oft so stolz, dann gib doch Jesus deinen Stolz und steck deinen Stecker wieder mit hinein. Vielleicht kennst du auch Menschen oder Kinder, die hoffnungslos sind. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Menschen. Aber halte diese Menschen im Gebet wieder neu hin. Verbinde dich neu mit diesem Jesus, damit er Zugriff auf dich hat und damit er mit seiner heilenden Kraft auf vielen Ebenen in dein Leben hineinwirken kann. Streck dich nach diesem Jesus aus. Ganz egal, wo gerade deine persönliche Hoffnungslosigkeit ist. Das gilt auch für die Dinge, die in unserer Gesellschaft geschehen. Wie viele Menschen sind gerade durch die Weltordnung, die sich neu verschiebt und auch, dass wir alles Brühwarm bei Social Media kriegen, einfach entmutigte Menschen auf zwei Beinen und das Gefühl, es geht alles immer schwieriger. Auch mit dieser Hoffnungslosigkeit, geh zu Jesus, verbinde dich mit ihm und lass seine Verheißungen, einen neuen Himmel und eine neue Erde, dass Gott immer mit uns ist auf dem Weg in die Zukunft, lass sie neu in dein Leben hineinfließen. Welche Hoffnungslosigkeit möchtest du mit Jesus neu in Berührung bringen? Und das Spannende ist ja jetzt, die Frau wollte eine Heilung von ihrem Blutfluss, sie hat sie bekommen. Und jetzt könnte man denken, okay, die Geschichte ist jetzt vorbei. Wunsch bekommen, fertig. Und jetzt aber das Spannende, wenn man in der Bibel nachschaut und auch die Geschichte weiterliest, Mensch, selbst wenn ihre körperliche Krankheit geheilt ist, da ist noch so viel in ihr total Unheil. Es ist später davon am Reden, dass sie Angst hat, dass sie am Zittern hat, dass sie am Zittern ist. Das heißt, in ihr selber ist noch ganz vieles gar nicht im Frieden. Sie weiß gar nicht, was ihr geschehen ist. Und darum geht die Geschichte heilsam weiter. Denn Jesus weiß, dass da noch so viel mehr in unserem Leben ist, was der Heilung bedarf. Und jetzt setzen wir uns mal an die frische Luft des Evangeliums und ich möchte euch noch drei kleine Schätze aus der Geschichte zeigen, wie Gottes Frieden nun in das Leben dieser Frau hineinfließt, in der Begegnung mit Jesus. Und das Erste, was auffällt, in Jesus sehen wir immer wieder neu den Gott, der nach uns Menschen sucht. Die Frau suchte vorderrangig erstmal die Heilung, die von ihm ausging. Und Jesus würdigt das ja auch, du hast mir vertraut. Das, was hier geschieht, ist übrigens die einzige Heilungserzählung im Neuen Testament, bei der Jesus nicht willentlich einen Menschen geheilt hat. Ansonsten immer, ihm ging es um die Beziehung, er hat Menschen aufgesucht, er hat sie angeschaut. Das ist die einzige Erzählung, wo eine Frau gesagt hat, ich schleiche mich mal von denen hinten dran und zack, geschieht eine Heilung. Das gibt es nur ein einziges Mal. Jesus hat da ja nicht eingewilligt. Aber er merkt selber, hey, es ist wirklich eine heilende Kraft Gottes von mir ausgegangen. Und jetzt wird ja auch schon deutlich, dass Jesus auch nicht möchte, dass wir Gott als einen Heilungsautomaten verstehen, den man einfach mal so anzapfen kann und dann ist gut. Jesus geht es um die Beziehung. Er spürt, da hat mich jemand gesucht und deswegen fragt er zweimal, wer hat mich berührt? Wer hat mein Gewand berührt? Da seht ihr den Hirten, der nach seinen verlorenen Sohnen und Töchtern Ausschau hält. Ihm geht es um die Beziehung. Wer war das, der so viel Vertrauen auf mich gesetzt hat? Und dann heißt es ja auch hier ganz bewusst, Jesus blickte umher in der Menge, wer ihn berührt hatte. Und da sehen wir, in Jesus hat sich der Gott zu erkennen gegeben, wie es schon in der Paradieserzählung heißt, als Adam und Eva sich von Gott losgerissen haben, sich vor ihm verstecken. Was ist die erste Antwort Gottes auf seine Menschen? Was habt ihr nur getan, ihr Deppen? Warum seid ihr von mir gegangen? Nein, das erste Wort Gottes an den verlorenen Menschen ist, Mensch, wo bist du? Wir spüren die Sehnsucht Gottes, wir sind ihm verloren gegangen. Und hier sehen wir diesen Jesus, der nach jedem von uns sich die Hacken abrennt, nach uns ruft, nach uns Ausschau hält. Und das gilt nicht nur für uns, wenn wir ihn noch nicht kennen. Wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, dann möchte ich es dir heute zusprechen von ihm. Jesus sucht ein Leben lang nach dir, bis er dich gefunden hat. Es gilt aber auch für uns, die wir mit ihm schon auf dem Weg sind. Wenn du denkst, du hast dich im Leben verlaufen oder sonst was, der Herr Jesus wird auch weiter dich immer nach dir suchen und dich aufrufen. Halleluja. Weil er in die Beziehung mit uns will. Und weil wir spüren müssen, das ist das, was wir ihm zutiefst brauchen. Da brauchen wir die Heilung, dass die Heilung Gottes in unser Leben fließen kann. Gott sucht nach uns Menschen in Jesus. Dann geht's weiter. Bei Jesus braucht man wirklich keine Angst zu haben, abgelehnt zu werden. Sein Licht ist stärker als alle Dunkelheit. Und ich weiß nicht, wie die Frau, ist sie auf All-In gegangen. Sie hat 12 Jahre lang niemanden berührt. Dann hat sie gedacht, ich mache alle dreckig. Dann spürt sie, oh Mann, jetzt hat er das auch noch gemerkt und jetzt ruft er mich. Und die hat sich wahrscheinlich gedacht, jetzt bekomme ich die Abfuhr meines Lebens. Und genau das Gegenteil passiert. Hier heißt es ja, die Frau fiel zitternd vor Angst vor Jesus. Man merkt, wie viel Unheil noch in ihr selber drin ist. Sie wusste ja, was ihr geschehen war. Und dann heißt es so schön, sie warf sich vor Jesus nieder und sie erzählte ihm alles, was ihr geschehen war, ohne etwas zu verschweigen. Zu den Füßen Jesu spürt sie auf einmal, hier ist ein angstfreier Raum und jetzt kann mal alles Schwere raus, was ich in den letzten 12 Jahren vielleicht noch weit darüber hinaus erlebt habe. Das ganze Unheil, die ganze Dunkelheit in mir. Es ist eine Lücke, die das Bibelwort lässt. Ich wäre gern mal bei diesem Gespräch dabei gewesen und ich bin mir sicher, dass die Menschen darum tief berührt werden, was die Frau Jesus erzählt hat. Jesus, ich habe wirklich jahrelang gedacht, dass Gott mich nicht mehr liebt. Vielleicht hat sie ihm den Schmerz der hunderte Nächte, wo sie sich nachts ihre Tränen ins Kopfkissen geheult hat, an ihm gesagt. Ich habe gedacht, Gott hat mich vergessen. Wie wird ihm die Masse der unerhörten Gebete, die sie hatte, bestimmt bekannt haben. Sie wird ihm bestimmt gesagt haben, Jesus, ich hab mich so isoliert, so einsam gefühlt. Immer bin ich schmutzig. Was ist das für ein furchtbares Leben? Ich ekel mich manchmal selbst an. Jesus, ich bin nur noch eine laufende Angst auf zwei Beinen. Keinen berühren dürfen, selber nicht berührt werden. Jesus, ich habe mir mein Leben so anders vorgestellt. Viel spannungsfreier. Ich hätte es gern so anders gehabt. Da sind so viele Pläne und die ich hatte in meinem Leben zerplatzt. Sie wird ihm all diese Schwere gesagt haben. Sie wird ihm auch die Verachtung der anderen Menschen gesagt haben. Es war so scheiße, so demütigend, wenn man immer wieder gesagt wird, die anderen müssen Abstand von mir halten. Und noch eine spannende Bemerkung, die kann man im deutschen Text leider nicht lesen. Im Griechischen heißt es, dass sie eine Plage oder eine Geißel war, das, was sie hatte. Und dieser Begriff wird nur erwähnt, wenn man im Neuen Testament, wenn auch Schuldhafte, wenn sie auch mitbeteiligt war an dem, was da in ihrem Leben geschehen war. Sie wird Jesus auch die Schuld bekannt haben, wo es vielleicht Missbrauch in der Familie gab, unfunktionale Dinge, wo sie selber auch schuldig geworden ist an Gott und an anderen Menschen. Und ihr spürt, sie ist nun bei Jesus und da kann nun alles raus aus ihrem Leben, was in ihr war, ohne etwas zu verschweigen. Wir sind erst dann wirklich auch im Frieden mit Gott und auch mit uns selbst und können Frieden mit unseren Mitmenschen schließen, wenn wir diese sicheren Orte haben, wo ich alles erzählen kann, ohne Abschnitte, ohne mich schön zu reden, dass alles Schwere in seiner Gegenwart ausheilen darf. Und hier geschieht das, wie wir das so oft im Alten und Neuen Testament leben, wo es heißt, Gott, du bist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir unser Licht. In deinem Licht sehen wir unsere Dunkelheit und sie wird geheilt von deinem Licht. Oder wie es im Johannesevangelium heißt, wo Jesus einmal sagt, die Wahrheit über euch selber, die wird euch frei machen. Die Wahrheit über uns selber, die ist nicht immer schön. Da ist viel Schmerzhaftes mit dabei. Aber wo ein Mensch ehrlich sagt, wie es um ihn steht, um sein Herz, um sein Leben, wird ein Mensch in der Wahrheit Gottes befreit werden. Weil Jesus sagt, ich halte dir das nicht vor, für dich gibt es Zukunft. Und das Evangelium auch an dieser Stelle ist, das ganze Judentum dachte, dass ich durch meine Schuld andere Menschen anstecke, dass sich mein Schmutz vergrößert, wenn ich ihn teile in der Welt. Und die Bewegung ist genau andersrum. Alles, was in Berührung mit Jesus kommt, dort wird es hell. Die Menschen sollen nicht mehr isoliert miteinander, untereinander sein. Sie werden wieder miteinander verbunden. Sie werden mit Gott verbunden. Gottes Licht ist so viel stärker als alle unsere Dunkelheit. Gottes Licht ist stärker als alles, was dich persönlich quält. Und vielleicht kannst du dich ja manchmal fragen, was hältst du Jesus, was sagst du ihm nicht, weil du vielleicht Angst hast, dass er nicht mit dir klarkommt, dass er mit deiner Herausforderung, dass die zu groß für ihn wäre. Sei dir gewiss, Gottes Licht ist immer stärker als deine Dunkelheit. Und ich finde es auch ganz problematisch, wenn man theologisch, es gibt ja viele Christen, die haben immer Angst vor dem Bösen, immer Angst vor dem Teufel, die betonen die Dunkelheit mehr als das Licht. Das Evangelium setzt den Fokus ganz auf die heilende, reinigende Kraft von Jesus und von dem Heiligen Geist, dass sein Licht in unser Leben hineinfließt. Richte dich nach diesem Licht aus. Und dann kommt am Ende das Schönste, was man sich vorstellen kann, was die Frau auch gar nicht erwartet hatte. Jesus sagt zu ihr nur ein Wort, meine Tochter. Das heißt, Jesus nimmt sie in die Familie des lebendigen Gottes auf. Davon hat er sich ja gar nicht gefragt, aber er tut es trotzdem. Du gehörst zur Familie Gottes. Du bist zutiefst gewollt. Du bist geliebt, geliebter als du glaubst. Gott sagt nicht Nein zu dir. Der hat schon längst Ja zu dir gesagt. Du stehst ganz im Strom Gottes und dein Leben darf heil werden. Und wir sehen hier, dass Heilung viel mehr als der Gang zum Arzt ist. Denn Heil ist in der Bibel der Begriff, im Shalom Gottes, im Frieden Gottes leben wir dann, wenn die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, unserem Schöpfer, wir auch darum eine heile Beziehung zu uns selber bekommen können und damit dann auch das Leben mit unseren Mitmenschen und auch unserer Mitwelt oder Umwelt, wie wir sagen, geheilt wird. Erst dann ist man wirklich heil. So viele Menschen in unserem Land haben bestimmt schon erlebt, die sind körperlich gesund und Gott sei es verdankt. Und die haben bestimmt auch schon SOS-Gebete zu Gott gerufen, wo er sie geheilt hat, viel mehr, als sie das jemals gemerkt haben. Die sind aber trotzdem nicht heil. In dem Sinne, weil sie keinen Frieden haben mit Gott, mit sich selbst und mit anderen. Und dann gibt es ganz viele andere, auch Christen, die nach wie vor an chronischen Krankheiten leiden, die nicht erleben, was diese Frau erlebt hat, dass sie auch von ihrer körperlichen Krankheit geheilt werden, die aber trotzdem zutiefst heil sind, weil sie Frieden mit Gott haben, Frieden mit sich selbst und Frieden mit anderen. Heilung ist so viel mehr als der Gang zum Arzt. Sie bekommt viel mehr geschenkt, als sie sich gewünscht hatte. Sie wünschte sich die Heilung von ihrer Blutung und sie bekommt durch Jesus Frieden mit Gott, Frieden mit ihr selber, Frieden mit ihren Mitmenschen. Und diese Heilung ist ein Heilwerden, es ist ein Weg. Ihr körperliches Leiden war geheilt, aber das, was sie nun auch noch vor sich hat, wieder zu lernen, Kontakt zu Menschen aufzunehmen. Ich brauche keine Angst vor anderen haben. Ich darf wieder an einem Gottesdienst teilnehmen. Ich brauche nicht jeden, der mir mit komischen Blicken entgegenkommt, im skeptisch gegenüber sein. Das wird Stück für Stück heil werden im Leben. Und das heißt, es ist auch wichtig, dass alle Menschen, die Jesus geheilt hat, da war nicht alles sofort perfekt im Leben, sondern es ist wie ein Startpunkt, ein Doppelpunkt, den er gemacht hat, dass das Leben in der Verbindung mit Jesus durch das Vertrauen heiler wird. Martin Luther und auch viele andere haben gesagt, Glauben ist viel mehr als ein Heilsein, ist es ein heiler Werden. Glauben ist mehr als Gesundsein, es ist ein Gesundwerden. In unserer Beziehung zu Gott, mir selbst und meinen Nächsten. Und das Schöne ist, lieber Dirk und auch Lukas, wenn wir euch heute gleich taufen, die Taufe ist ja das Zeichen, äußere Zeichen eines neuen Lebens, das Gott uns schenkt. Ihr habt beide auf verschiedene Art und Weise durch Menschen, durch Gemeinden, in denen ihr groß wurdet, schon längst das gehört, das, was immer unserem Glauben, unserer Antwort vorausgeht. Gott sucht nach euch, Gott liebt euch. Sein Wort an uns ermöglicht unsere Antwort. Und ihr habt euch schon längst auch vor dieser Taufe im Vertrauen mit Jesus verbunden, sodass sein Leben in euch hineinfließen kann. Und die Taufe ist das äußere Zeichen, dass etwas begraben wird, beerdigt wird in unserem Leben, was nicht zu Gott gehört. Unser Egoismus, unser Misstrauen gegen Gott und auch andere Menschen, das, was wir auch Sünde nennen, wo etwas verdreht ist in unserem Leben, was nicht den Absichten entspricht. Dafür hat Jesus Christus schon längst sein Leben gegeben. Das ist alles, das hat er alles an sein Kreuz genommen und das ist begraben. Und das bleibt da auch. Und dann werdet ihr hinaufgehoben als Symbol, dass ihr nun in einem neuen Leben lebt. Das Zeichen der Auferstehung, das Zeichen der Wiederherstellung. Eine tiefe Liebe kommt in euer Leben, sie wird euch immer mehr bestimmen wie das Licht. Ihr dürft immer mehr lernen, dass Gott ganz Ja zu mir gesagt hat. Dadurch wird auch alles, was in mir ist, wo ich Nein zu mir und anderen sage, geheilt. Es kommt statt Misstrauen in unser Leben, fließt das Vertrauen Gottes zu uns hinein. Und auch wir sollen hineinwachsen in die Freude Gottes und in die Fülle im Leben. Es ist ein Prozess. Ihr werdet also gleich draußen eingetaucht in den Lebensstrom Gottes. Und alles, was in euch noch unheil ist und zerbrochen ist, das ist bei jedem bei uns noch der Fall, das wird in der Begegnung mit Jesus und in dem Eingeschlossensein von Jesus, dessen Name über euch genannt wird, wird es heiler und gesunder, bis am Ende, wenn wir wirklich bei Jesus sind, das in einem letzten Vollzug ganzheitlich geschehen wird. Ich schließe für uns alle noch einmal mit der Frage am Ende: Was möchtest du heute neu in Berührung mit Jesus bringen? Was ist in deinem Leben kaputt gegangen, zerbrochen, unheil? Du darfst wissen, bei Jesus brauchst du keine Angst haben. Fang an, es ihm zu sagen, alles, was passiert ist, alles, was in dir ist. Hab keine Angst, den Herrn Jesus schmutzig zu machen. Denke nicht, Gott wird nicht auch mit meinen Herausforderungen fertig, sondern sag es ihm. Und dann überlass es ihm, da ist Jesus sehr unterschiedlich, auf welchen Art und Weisen etwas heil wird in unserem Leben. Oft habe ich das auch schon erlebt, dass ich vielleicht vordergründig für eine Sache gebetet habe, dass Gott aber Heilung auf einer viel anderen, tieferen Ebene geschenkt hat, die viel wichtiger war, als das, für was ich konkret gebetet habe. Und beten ist ja am Ende nichts mehr als der Ausdruck von uns Menschen, unseres Vertrauens auf diesen Jesus, ist der Stecker, den ich in Gott hineinstecke, diese Verbindung, die ich herstelle, der Kanal, durch den Gottes Kraft zu mir fließen kann. Ich möchte einen Moment der Stille lassen und mit einem Gebet enden. Jesus Christus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für diese wunderbare Erzählung von der Frau, die all ihren Mut zusammengenommen hat, um in Verbindung zu kommen mit deiner Kraft. Und so halten wir uns auch heute dir hin, Herr. Mit dem, wo andere Menschen oder auch wir selber gesagt haben, in dem Bereich können wir leider nichts mehr für dich tun. Das stimmt nicht, Herr. Egal, wie viel Druck von außen oder auch von uns innen auf uns einstürmt, Verbindung zu dir können wir immer aufnehmen. Und so halten wir uns dir hin, stecken neu unseren Stecker des Vertrauens her in dich hinein und erbeten das, was du für uns bereit hast, dass wir heil werden am inneren Menschen, heil werden am äußeren Menschen, heil werden in unseren Beziehungen, heiler werden in unserer Gemeinde und auch, dass deine Heilungsströme in unsere Gesellschaft durch uns fließen. Danke, dass wir vor dir keine Angst haben müssen. Danke, dass du uns zu deinen Söhnen und zu deinen Töchtern gemacht hast im Vertrauen, wo wir dir